Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind.
Das war zunächst nur ein leichtes Kribbeln und ich hatte abends beim Einschlafen das Gefühl, das ist so recht angenehm, jetzt hast du immer warme Füße. Das verschlimmerte sich dahingehend, dass ich nur noch am Stock gehen konnte. Ich konnte die Füße kaum wahrnehmen. Ich weiß noch genau die Situation, wo ich zu einem Arzt ging, um mich beraten zu lassen. Und der Arzt fragte mich nach einer Minute, wissen Sie eigentlich, dass Sie auf meinem Fuß stehen? Habe ich nicht gemerkt. Ich hatte kein Gefühl in den Füßen.
So beschreibt ein Betroffener, wie sich eine Polyneuropathie anfühlt. Unter dem Begriff werden Erkrankungen des peripheren Nervensystems zusammengefasst. Das sind die Nerven, die nicht im Gehirn oder Rückenmark liegen. Zum Beispiel die Nerven in unseren Armen und Beinen. Die steuern normalerweise die Muskeltätigkeit, machen die Haut sensibel für Berührungen und tragen zum Körpergefühl bei. Aber bei einer Polyneuropathie ist die Reizweiterleitung dieser Nervenzellen gestört. Kribbeln, Brennen oder das Gefühl, als ob Ameisen über die Haut laufen können, die Folge sein, bis hin zu Gangunsicherheit, Empfindungsstörungen und Schmerzen. Eine Polyneuropathie kann auch viele unterschiedliche Ursachen haben, von Diabetes über Alkoholkonsum bis hin zu Medikamenten. Und die tatsächliche Ursache zu finden, ist dann die Voraussetzung dafür, die Probleme auch gezielt behandeln zu können. Wie eine Polyneuropathie entsteht, wie sie sich äußert und was dagegen hilft, darüber sprechen wir heute ausführlich in der Sprechstunde. Sie können sich wie immer gerne daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre Erfahrungen schildern. Entweder indem Sie anrufen unter dieser Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die Mail. Ab etwa 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen zu Polyneuropathie hier in der Sendung. Davor hören Sie nach den Nachrichten um 10:30 die aktuellen Informationen aus der Medizin. Dafür haben wir zwei Themen vorbereitet. Wir ordnen eine Studie ein, die zeigt, dass Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen in den Pandemiejahren seit 2019 deutlich zugenommen hat. Woran liegt das und was kann man dagegen tun? Und wir sprechen darüber, dass Menschen nach einer überstandenen Krebserkrankung, sogenannte Langzeitüberlebende, Empfehlungen für ihre Ernährung oder einen gesunden Lebensstil oft unzureichend umsetzen. Außerdem hören Sie um 10:45 dann eine neue Ausgabe unserer Reihe Der besondere Fall, in der die Suche nach der richtigen Diagnose und Behandlung einer Detektivarbeit ähnelt. Heute geht es um eine seltene Erkrankung, bei der die Zähne nicht richtig wachsen und sich immer wieder entzünden. So viel zum Überblick, welche Themen Sie heute in der Sendung erwarten. Jetzt sprechen wir über das Schwerpunktthema Polyneuropathien. Und dafür bin ich verbunden mit Professorin Claudia Sommer. Sie ist leitende Oberärztin der Neurologie am Universitätsklinikum in Würzburg. Guten Morgen, Frau Sommer.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Pyritz.
Hallo, Frau Sommer, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben am Anfang gerade diese kurze Symptombeschreibung eines Patienten gehört. Erst ein Kribbeln in den Füßen. Und dann zunehmend der Verlust des Gefühls in den Füßen. Er konnte sie letztendlich gar nicht mehr richtig spüren. Wie kommt es zu so einer Empfindung und wie typisch ist das für eine Polyneuropathie?
Ja, das war schon recht typisch, was er berichtet hat, wobei es zum Glück in vielen Fällen nicht so dramatisch wird. Also bei vielen Betroffenen bleibt es bei einem Taubheitsgefühl und einem Kribbeln, ohne dass jetzt komplett das Gefühl weggeht. Das kann aber in schwereren Fällen auch passieren. Und unsere peripheren Nerven, was ja auch so schön erklärt wurde im Vorspann, die sind nicht nur für das Gefühl zuständig, sondern auch für die Innervierung der Muskeln, also auch für die Kraft. Das heißt, bei manchen Polyneuropathien kann auch die Kraft beeinträchtigt sein, dann meist so die Kraft an den Zehen, an den Füßen, aber es kann auch andere Muskeln betreffen. Das wären so typische Symptome und bei etwa der Hälfte der Betroffenen kann auch Schmerz die Polyneuropathie begleiten.
Dann lassen wir uns noch mal kurz an dieser Stelle über die anatomischen Grundlagen sprechen, da noch etwas in die Tiefe gehen. Dieses periphere Nervensystem, Sie haben jetzt schon ein paar Stichworte dazu genannt, das eben bei Polyneuropathie betroffen ist. Was passiert mit dem, wenn es da eben diese Störungen gibt?
Ja, vielleicht ist es am einfachsten, wenn man sich die drei Etagen betrachtet. Wenn wir also ganz außen anfangen an der Haut, da haben wir ganz kleine Nervenfasern in der Haut, die sind dort für das Gefühl zuständig, die können isoliert, also alleine betroffen sein, ohne dass andere Nerven betroffen sind, dann sprechen wir von einer Neuropathie der kleinen Fasern oder auf Englisch sagen wir dann Small Fiber Neuropathie. Mhm. Als nächstes, wenn wir näher zum Körper kommen, kommen dann die Nervenbündel. Da sind die sensiblen und die motorischen Nerven zusammen, laufen in Richtung Rückenmark. Und dort kann entweder das Nervenkabel, wir nennen das das Axon, selbst betroffen sein oder die Hülle, die Myelinscheide. Das sind also schon mal wieder zwei verschiedene Mechanismen. Und da diese peripheren Nerven sensible und motorische Fasern haben, kommt es dann meist zu gemischten Störungen. Wenn wir jetzt noch eine Etage hochgehen, dann sind wir schon fast am Rückenmark. Da liegen für die sensiblen Nerven, liegen die Nervenzellen in einem Ganglion neben dem Rückenmark. Das ist da, wo es auch wehtut, wenn die Bandscheibe draufdrückt. Mhm. Das kann also auch betroffen sein. Dann werden wieder die sensiblen Nerven besonders betroffen, wie bei dem Patienten, der vorhin berichtet hat. Oder dann kommen wir schon ins Rückenmark. Da liegen die Nervenzellen von den motorischen Nerven, die auch separat betroffen sind. Das sind so die anatomischen Etagen, wo überall etwas passieren kann, was dann zu Symptomen der Polyneuropathie führt.
Also ein sehr komplexes Krankheitsbild, das an vielen unterschiedlichen Stellen im Körper ansetzen kann. Wie viele Menschen in Deutschland sind denn von so einer Polyneuropathie betroffen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Was wir aber wissen, ist, dass mit dem Lebensalter die Rate an Polyneuropathie zunimmt und dass im höheren Lebensalter, also ab 70, 75 aufwärts, das bis zu 30% sind, bei jüngeren Menschen zum Glück weniger.
Mhm. Und Polyneuropathie heißt das Ganze, weil mehrere Nerven oder ganze Nervengeflechte da jeweils betroffen sind?
Genau, es ist einfach ein Begriff dafür, dass mehrere Nerven betroffen sind. Es gibt ja auch Erkrankungen, wo ein Nerv betroffen ist. Viele kennen wahrscheinlich das Engpass-Syndrom am Handgelenk, wo der Medianusnerv eingeengt sein kann. Und das ist dann ein Karpaltunnelsyndrom. Also da ist ein Nerv betroffen, auf medizinisch Mononeuropathie. Mhm. Und wenn es mehrere Nerven sind, ist es eine Polyneuropathie.
Wenn wir auf die möglichen Auslöser oder Ursachen schauen, die sind ja auch ziemlich vielfältig. Ich habe in der Anmoderation schon kurz gesagt, Diabetes Typ 2 kann eine Ursache sein, ist auch ja eine der häufigsten Ursachen für eine Polyneuropathie. Was passiert da? Wie klar ist dieser Zusammenhang zwischen Diabetes und Polyneuropathie?
Ja, also man muss sagen, Typ 1 und Typ 2, ja, also beide haben ein erhöhtes Risiko für Polyneuropathie. Beim Diabetes ist eben der Stoffwechsel auf verschiedenen Ebenen ganz massiv gestört. Das betrifft die Blutversorgung in den ganz kleinen Blutgefäßen, den Kapillaren. Das betrifft die Energieversorgung, also über unsere Mitochondrien, unsere kleinen Energiepakete im Körper. Das betrifft den Stoffwechsel, also den Abbau von Glucose, so dass auch da Proteine gebildet werden können, die dann Zuckermoleküle an sich hängen haben und dadurch giftig, toxisch für den Körper sind. Und bei all diesen Faktoren ist das Nervensystem und vor allem das periphere Nervensystem besonders empfindlich. Und daher ist Diabetes so gefährlich für die peripheren Nerven.
Mhm. Da werden wir sicher im Laufe der Sendung noch genauer drauf eingehen, wenn wir jetzt erstmal einen größeren Überblick geben. Eine zweite häufige Ursache ist starker, langanhaltender Alkoholkonsum. Wie kann der zu einer Polyneuropathie führen?
Ja, man sagt ja, also wenn man 100 Gramm oder mehr Alkohol pro Tag über mehrere Jahre trinkt, dann ist das ein sehr, sehr hohes Risiko für eine Polyneuropathie. Und die Entstehung ist eine Mischung aus dem direkten toxischen Effekt von Alkohol. Der hat ja auch Abbauprodukte, die dann schädlich für das periphere Nervensystem ist. Und in Kombination mit einer Mangelernährung, weil die Menschen, die so viel Alkohol trinken, sich oft schlecht ernähren. Die gute Nachricht ist aber, bei Alkohol Abstinenz und wenn man das Essverhalten dann umstellt und die Mangelernährung korrigiert, kann sich diese Neuropathie sogar innerhalb von Monaten bis Jahren zurückbilden.
Jetzt gibt es noch eine ganze Reihe weiterer möglicher Ursachen. Wenn wir nur einmal kurz das Spektrum aufziehen. Krankheiten, Infektionskrankheiten, Vergiftungen, bestimmte Medikamente, Autoimmunreaktionen oder nach einer Operation. Ja, was sind dann noch häufige Ursachen, die Ihnen auch in der Klinik begegnen?
Ja, Sie haben ja schon die wichtigsten genannt. Also mit der Verbesserung unserer Krebstherapien gibt es halt auch viele chemotherapieinduzierte Neuropathien, die sich auch bessern können, wenn die Chemotherapie zu Ende ist, aber das nicht immer tun. Vitaminmangel kann vorkommen, interessanterweise auch bestimmte Vitaminüberdosierung, so nicht alle Vitamine sind, bei nicht allen Vitaminen gilt, viel ist gut. Dann ganz wichtig, diese durch das Immunsystem bedingten Polyneuropathien, deshalb wichtig, weil wir die behandeln können. Da gibt es auch unterschiedliche Formen, die wiederum unterschiedlich behandelt werden, deswegen müssen Patientinnen und Patienten mit solchen Neuropathien in ein Zentrum gehen, das spezialisiert ist, um das wirklich richtig zu diagnostizieren. Und dann, wenn wir uns alle Mühe geben, das richtig zu diagnostizieren, bleiben immer noch ungefähr 30%, wo wir es nicht rauskriegen oder wo es genetisch ist, also durch das Erbgut bedingt.
Sie haben jetzt die Diagnostik angesprochen. Ich würde davor noch gerne kurz noch mal über die Symptome sprechen. Ein paar haben wir im Zusammenhang mit diesem betroffenen O-Ton vom Anfang schon besprochen. Wenn man es mal zusammenfasst, was sind denn typische Symptome, an denen ich merken kann als Betroffener, Betroffene, dass es eine Polyneuropathie sein könnte?
Also sehr typisch ist dieses Taubheitsgefühl an den Füßen und Kribbeln, dass man zum Beispiel Temperatur nicht mehr richtig wahrnimmt, dass das Duschwasser an den Füßen noch ganz kühl ist und an der Hand plötzlich heiß. Das wäre so ein Zeichen von der Muskulatur her, wenn man die Zehen nicht mehr so richtig bewegen kann, zum Beispiel nicht mehr ein Tuch vom Fuß, vom Boden mit den Zehen aufheben kann oder wenn Muskelkrämpfe auftreten. Das kann auch ein Zeichen sein. Das betrifft jetzt alles die Polyneuropathien, die an den Füßen anfangen. Mhm. Es gibt auch seltenere Formen, die an den Händen anfangen. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass die Feinmotorik schlechter wird oder dass man merkt, die Muskeln am Daumen, die waren doch mal kräftiger, die sind jetzt dünner. Also das hängt von der Form ab, wie es anfängt. Mhm.
Gibt es auch, dann auch abhängig von der Form, aber so typische Verläufe einer Polyneuropathie, wenn nicht behandelt wird, wie sich das dann sukzessive über die Zeit verschlechtert?
Ja, also die meisten Polyneuropathien sind chronisch, wie zum Beispiel beim Diabetes. Wenn jetzt der Diabetes nicht gut eingestellt wird, dann würde es immer etwas schlimmer werden. Das heißt, das Taubheitsgefühl, das vorher nur an den Zehen war, würde bis zu den Fersen gehen, würde hochsteigen, es würden sich Veränderungen an der Haut zeigen, die Haare würden ausfallen, Wunden würden schlecht heilen, weil durch das Fehlen der Nerven ja dann auch die Blutgefäße nicht mehr richtig funktionieren. Bei manchen der erblich bedingten Neuropathien geht das so langsam, dass die Betroffenen es gar nicht merken. Mhm. Es gibt aber auch die sogenannten akuten Polyneuropathien, wo alles ziemlich schnell geht. Das sind meist die durch das Immunsystem bedingten. Also da kommt ein Auslöser im Immunsystem, der die Nerven angreift und da kann es sehr rasch innerhalb von Tagen bis Wochen zu sehr schweren Lähmungen kommen. Also die Formen und auch die Verlaufsformen sind sehr, sehr unterschiedlich.
Wenn es da jetzt aufgrund von Symptomen und Verlaufsformen den Verdacht auf eine Polyneuropathie gibt, wie können denn Ärztin oder Arzt dann tatsächlich eine sichere Diagnose stellen, auch bei diesem großen Spektrum der Ursachen, die dahinter stecken können?
Ja, also das Wichtigste ist die gute Befragung der Betroffenen. Also wie lange geht es schon, wann haben Sie es zum ersten Mal gemerkt, damit man eben weiß, ist das etwas sehr Chronisches oder ist es vielleicht doch etwas Akutes. Dann die Untersuchung, wir untersuchen diese sensiblen und motorischen Funktionen systematisch, wir untersuchen die Muskeleigenreflexe, die sind bei Polyneuropathie typischerweise schwach. Und danach haben wir dann noch die Möglichkeit, die Nerven elektrisch zu untersuchen. Also wie reagieren die auf Strom? Reagieren die überhaupt noch? Wie ist das verteilt? Reagieren die motorischen? Reagieren die sensiblen Nerven? Da können wir das schön auseinanderhalten. Und dann, sehr wichtig, Blutuntersuchungen, um die mögliche Ursache zu finden. Liegt ein versteckter Diabetes vor? Liegt ein versteckter Vitaminmangel vor? Gibt es irgendwelche toxischen Stoffe und so weiter? Und manchmal ist auch die Untersuchung des Nervenwassers nötig, weil bestimmte Entzündungsvorgänge sich gar nicht im Blut zeigen, sondern nur im Nervenwasser gefunden werden. Das ist so eine Stufendiagnostik, die die Ärztinnen und Ärzte dann jeweils anfordern würden. Heutzutage kann man auch mit dem Ultraschall die Nerven ganz gut sehen und auch da Aufschlüsse kriegen. Und am Ende, wenn es dann immer noch nicht geklärt ist, gibt es die Möglichkeiten der Gewebeentnahme, also ein Stück Nerv zu entnehmen. Das brauchen wir heute aber noch sehr selten. Und natürlich die Möglichkeit der Genetik, wenn der Verdacht besteht, also nach einem ursächlichen Gen zu suchen.
Dann nehmen wir mal an, die Diagnostik ist erfolgreich und es wird beispielsweise Diabetes festgestellt und typische Polyneuropathie-Symptome. Mhm. Welche Therapieansätze, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann?
Also zunächst einmal diesen Diabetes so gut wie möglich einstellen, das ist klar. Und dann kommt es auf die Symptome an. Also welche Symptome möchte ich behandeln? Wenn es ein reines Taubheitsgefühl ist, da helfen manchmal so aktivierende Methoden, also Wärme-Kälte-Anwendung, Wechselbäder, Gehen auf unruhigem Untergrund, damit die Füße wieder lernen, was zu tasten. Wenn es Schmerzen sind, da gibt es medikamentöse Verfahren, speziell für Nervenschmerzen. Da müssen die Betroffenen beraten werden. Und wenn schon motorische, also Muskelfunktionen gestört oder ausgefallen sind, dann ist auf jeden Fall Physiotherapie angesagt.
Jetzt haben Sie eben auch als Beispiel Krebsmedikamente aus der Tumortherapie angesprochen, die eben auch zu Polyneuropathien führen können. Was macht man in so einem Fall?
Ja, also wenn Patienten solche Medikamente bekommen müssen, von denen man weiß, dass sie als Nebenwirkung leider eine Polyneuropathie machen, dann gibt es ein engmaschiges Monitoring. Also während der Therapie untersuchen wir die Patienten, ob sich eine Polyneuropathie entwickelt. Dann muss manchmal die Therapie reduziert oder umgestellt werden. Wenn jetzt die Therapie abgeschlossen ist und die Polyneuropathie noch da ist, dann gibt es jetzt keine speziellen Medikamente, mit denen man es verbessern kann, außer die Symptome zu behandeln, wie ich eben gesagt habe. Dann muss man abwarten und auch unter Physiotherapie das Ganze gut beobachten, begleiten, bis es wieder besser wird.
Welche Behandlungsmöglichkeiten bleiben denn, wenn die Ursache nicht identifiziert werden kann? Dann kann nur symptomatisch beispielsweise der Schmerz versucht werden, den einzugrenzen.
Genau, dann geht es um die symptomatische Behandlung, Schmerzbehandlung, Physiotherapie. Es gibt auch Elektrostimulationen, das ist noch ein bisschen umstritten, ob und wie gut das hilft, aber manche Betroffene merken auch dadurch eine Besserung, wenn solche Elektrostimulationen am Nerven angewendet werden.
Jetzt haben wir eben auch kurz darüber gesprochen, dass Autoimmunreaktionen auch zu einer Polyneuropathie führen können. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn in so einem Fall?
In so einem Fall muss man das Immunsystem dann etwas dämpfen, damit es nicht weiter die eigenen Nerven angreift. Da gibt es die Corticosteroide, also Cortisonpräparate, die bei manchen dieser Formen helfen. Dann gibt es Immunglobuline, also diese Abwehrstoffe, die wir alle produzieren, die aus menschlichem Blut dann gewonnen werden und in hoher Dosierung in die Vene bei den Betroffenen gegeben werden. Die können auch sehr gut solche überschießenden Immunvorgänge hemmen. Bei manchen müssen sogenannte Blutwäschen, Plasmapheresen gemacht werden, um schädliche Antikörper rauszuwaschen aus dem Blut. Und dann gibt es noch Medikamente, die das Immunsystem jetzt massiver hemmen, wenn es notwendig ist.
Gibt es Ratschläge, die Sie Betroffenen grundsätzlich geben können? Also was können Patientinnen und Patienten mit einer Polyneuropathie selbst in ihrem Alltag tun, um ihr Wohlbefinden zu verbessern? Sie haben ja eben schon gesagt, so Übungen wie auf unebenem Boden laufen oder sowas. Was sind allgemeine Ratschläge, die Sie Betroffenen mitgeben können?
Ja, also wenn die Ursache geklärt ist und die Ursache behandelt ist oder eben nicht behandelt werden kann, dann geht es wirklich darum, die Symptome zu lindern. Und da muss man herausfinden, was einem gut tut. Und etwas zu tun ist immer besser als nichts zu tun, also in Bewegung bleiben, so gut es geht. Manchmal ist das schwierig, weil eine Gangunsicherheit da ist, wie in dem Fall, den Sie geschildert haben, ja. Wenn man gar nicht weiß, wo man hintritt. Viele meiner Patientinnen und Patienten nehmen Walking-Stöcke. Ja, da kommen sie sich nicht auffällig vor, sondern halt sportlich. Aber es hilft, die Sicherheit zu gewinnen. Nicht, dass noch zusätzlich Stürze passieren, die dann zu weiteren Erkrankungen führen. Oder es gibt auch orthopädische Hilfsmittel, sogenannte Orthesen, wenn der Fuß nicht mehr richtig angehoben werden kann, dass man da helfen kann, die Fußstellung zu verbessern. Also da ist auf jeden Fall eine gute Beratung wichtig, was man an den Symptomen machen kann, bevor man das einfach so hinnimmt.
Auch den Aspekt werden wir im weiteren Verlauf der Sendung sicher noch vertiefen. Und wir haben eine erste Anruferin, eine Hörerin aus der Nähe von Köln. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Sie sind selbst betroffen?
Ich bin selbst betroffen, genau. Die Diagnose wurde bei mir 1998 gestellt. Also es ist schon wirklich lange her, 25 Jahre. Mhm. Und ich leide vor allem, also unter den bekannten Ameisenlaufen, Taubheitsgefühlen. Also tagsüber merke ich es nicht so sehr, aber nachts, wenn ich ins Bett gehe und die Beine hochlege, dann geht es sofort los. Und dann geht es leider auch sofort los mit Muskelkrämpfen. Da leide ich also seit Jahren ganz erheblich drunter und ich stehe nachts mehrfach auf, weil ich anders die Krämpfe nicht wieder loswerden kann. Und das stört natürlich meinen Schlaf gewaltig. Und für mich, also die Ursache ist bei mir nie entdeckt worden. Als ich das bekommen habe, da wurde ich auf den Kopf gestellt sozusagen. Und da hat man wirklich alles untersucht, was zu untersuchen war. Also Alkoholabuse spielte gar keine Rolle. Diabetes hatte ich keinen. Also diese beiden wurden sofort ausgeschlossen und dann allerdings habe ich als junge Frau in einem pharmazeutischen Laboratorium gearbeitet und musste da mit Formaldehyd arbeiten. Und zwar ohne Schutz. Das haben wir richtig eingeatmet. Das war damals in den 70er Jahren so. Da kannte man von Arbeitsschutz wahrscheinlich noch nicht so viel. Und das wurde also dann tatsächlich, habe ich dann auch tatsächlich auch mehrfach eingeatmet. Ich habe auch mal mit Holzschutzmitteln gearbeitet, als ich umgezogen bin in eine neue Wohnung. Da habe ich Holzdecken eingebaut und die habe ich dann erst gestrichen mit dem Holzschutzmittel, was völlig unsinnig war, weil es nicht nötig war. Aber ich habe es eben auch eingeatmet. Mhm. Und ich vermute, dass es davon eine Spätfolge sein könnte.
Ich habe jetzt hier nebenher mitgeschrieben, da waren ja schon eine ganze Reihe Fragen oder Aspekte drin, die wir gerne an Frau Sommer weitergeben können. Vielleicht erstmal diese Symptome, Muskelkrämpfe, die nachts auftreten. Ist das ein Symptom, was häufig bei Polyneuropathie auftritt?
Ja, und danke an die Hörerin, dass Sie das angesprochen haben. Das haben wir vorhin noch gar nicht so deutlich gesagt, dass oft die Polyneuropathie-Symptome, wenn sie sich auf das sensible System betreffen und auch schmerzhaft sind, tagsüber ganz gut zu bewältigen sind. Man merkt es nicht so und abends beim Einschlafen, da kommen sie dann und stören. Und das ist auch was, was man mit den behandelnden Ärzten besprechen kann, weil es dann vielleicht reicht, so ein Mittel gegen Nervenschmerzen abends einzunehmen, dann braucht man es gar nicht tagsüber, kann sich die Nebenwirkungen sparen, aber kann dann doch besser einschlafen und durchschlafen. Die gemeinen Muskelkrämpfe, ja, die kommen auch typischerweise nachts. Natürlich gibt es Muskelkrämpfe auch. Es gibt viele, viele Ursachen dafür, nicht immer nur Polyneuropathie, aber auch bei Polyneuropathie. Jeder weiß ja, man kann Magnesium nehmen, wenn das hilft, ist es gut, wenn es nicht hilft, da gibt es noch andere Mittel, aber die muss man auch mit den Ärzten besprechen, weil die auch Nebenwirkungen haben können, beziehungsweise mit anderen Medikamenten, die man vielleicht einnimmt, interagieren können.
Also ich habe es versucht mit Magnesium und das war wirkungslos. Also es hat gar keine Bedeutung gehabt bei mir.
Ja, hilft nicht bei jedem.
Sie hatten eben auch noch angesprochen, dass die Ursache bei Ihnen nicht diagnostiziert worden ist und hatten den Verdacht geäußert, das könnte mit Formaldehyd zusammenhängen. Frau Professorin Sommer, wie schätzen Sie das ein? Ist das eine mögliche Ursache, Auslöser für solche Nervenprobleme?
Ja, dazu muss man nochmal sagen, dass wirklich in etwa 30% die Ursache nicht entdeckt wird und viele von den Fällen, die wir heute als unklar bezeichnen, werden sich wahrscheinlich in der Zukunft doch als genetisch bedingt, also durch das Erbgut bedingt herausstellen, weil man jetzt schon weiß, da gibt es sehr viele Varianten im Erbgut, das sind gar keine großen Krankheiten, aber halt Varianten, die dazu führen, dass das Nervensystem anfälliger ist und dadurch auch sich solche Symptome früher im Leben bemerkbar machen, als sie es mit der normalen Alterung tun würden. Die Sache mit den Giften, mit denen man irgendwann mal in Verbindung gekommen ist, das ist immer schwierig. Es ist vor allem schwierig nachzuweisen. Natürlich können solche Stoffe die Nerven schädigen. Man wundert sich etwas, warum es dann, wenn die Stoffe weg waren, nicht besser geworden ist. Normalerweise wird es besser, wenn die Toxine weg sind. Und es kommt dazu, dass wir in der Umwelt wahrscheinlich einen ganzen Cocktail an schädlichen Stoffen, denen täglich ausgesetzt sind. Also da sind wirklich viele Fragen offen, was diese Toxine wirklich am Nervensystem machen.
Mhm. Vielen Dank nochmal an die Hörerin aus der Nähe von Köln. Das waren viele Aspekte und Anregungen, über die wir jetzt nochmal gesprochen haben. Uns haben auch viele Mails erreicht. Eine Hörerin fragt beispielsweise, kann es sein, dass ein Zeckenstich eine Polyneuropathie auslöst oder da in irgendeiner Form mit eine Ursache ist?
Mhm. Ja. Die Zecken können ja unter anderem die Borreliose übertragen, die Bakterien, Borrelien, die diese akute Nervenentzündung auslösen können. Die können auch eine Gelenkentzündung auslösen, aber manchmal ist es direkt eine Nervenentzündung, die dann mit Schmerzen, wie bei Bandscheibenvorfall, so richtig einschießende Schmerzen vom Rücken ins Bein zum Beispiel, sich äußert und das ist eine Entzündung der Nervenwurzel. Das wäre ein Frühstadium oder mittleres Stadium dieser Borreliose und in einem Spätstadium kann auch eine Polyneuropathie entstehen. Das haben wir sogar mal erforscht vor einigen Jahren hier in Würzburg, weil es hier ja auch viel Borreliose gibt. Das gibt es heute zum Glück viel seltener, weil doch die Borreliose fast immer im Anfangsstadium entdeckt wird und mit Antibiotika behandelt wird, sodass so eine Borrelien-Polyneuropathie, die zum Spätstadium gehört, zum Glück sehr, sehr selten geworden ist.
Eine weitere Frage, die uns per Mail erreicht hat, kann eine Polyneuropathie einseitig auftreten, also nur an einem Fuß, einem Bein oder ist das normalerweise symmetrisch?
Sehr gute Frage. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn ein Nerv betroffen ist, und das kann ja auch aus verschiedenen Gründen sein, dann nennen wir das eine Mononeuropathie. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel am rechten Bein ein Nerv betroffen ist und ein paar Monate später kommt dann ein Nerv am linken Arm dazu. Dann nennen wir das eine Mononeuropathia multiplex, weil an verschiedenen Orten verschiedene Nerven betroffen sind. Das ist bei bestimmten Formen der Polyneuropathie der Fall, vor allem auch bei den entzündlichen, also bei denen, die durch das Immunsystem bedingt sind.
Mhm. Und wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung, Frau Große-Extermöhring aus Niedersachsen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen
in die Redaktion und an Frau Professor Sommer. Ich hoffe, dass ich auch einen besonderen Fall zu schildern habe, wo ich auch so ein bisschen ja, Hoffnung habe auf Rat.
Bei Ihnen geht es um Ihren Freund.
Ja, eigentlich geht es um uns beide, aber wir beschränken uns auf seine Erkrankung. Er hat eine Herzerkrankung, die heißt Amyloidose. Das ist die nicht erbliche Variante, wo amyloide Eiweiße sich am Herz andocken. Er bekommt seit 3-4 Jahren das Medikament von Pfizer Vindakel, kostet ungefähr 15.000 Euro im Monat. Und seitdem hat er verstärkt neurologische Erkrankungen, die sich auf der einen Seite in den Händen widerspiegeln, dass er also die Finger kaum bewegen kann. In den Beinen hat er Kälteempfindungen. Er hat in letzter Zeit, seit einem halben Jahr, eine Fußhebeschwäche, was genau das ist, was da beschrieben worden ist vorhin mit der Gangunsicherheit.
Ja.
Es wurde eine Spinalkanalstenose im Rücken operiert im letzten Herbst, aber besser geworden sind nur die Schmerzen. Also das heißt, die sind nicht besser geworden, sondern die sind weg. Aber die Gangunsicherheit bleibt und diese Taubheitsgefühle. Er trinkt kein Alkohol, sowieso wegen der vielen Blutdruckmedikamente. Keine Diabetes ist diagnostiziert worden. Und im Moment nimmt er Gabapentin 300 Milligramm, also für diese Polyneuropathie abends. Ja, jetzt sind irgendwelche Verbindungen in der Wissenschaft zwischen dieser Herzerkrankung und diesen Nervenstörungen, die da sind.
Vielen Dank für die Frage. Frau Sommer, gebe ich an Sie weiter, diese Herzkrankheit, Amyloidose und die Medikamente, die dagegen eingenommen werden, können die eine Polyneuropathie auslösen?
Also das ist eine sehr interessante Frage. Die Amyloidose ist eine seltene Ursache für Polyneuropathie, die wir vorhin nicht besprochen haben, weil es so selten ist. Aber gut, dass das Thema jetzt aufkommt. Da gibt es verschiedene Varianten. Die erbliche Variante macht ganz massive Polyneuropathien, das ist bekannt. Und diese am Herzen sich manifestierende nicht erbliche Amyloidose, hat man bis vor kurzem gesagt, die macht keine Polyneuropathie. Aber wir haben hier auch am Zentrum, also wir haben hier ein großes Amyloidosezentrum in Würzburg, wir haben hier auch Patienten untersucht und wenn man genau hinschaut, macht auch diese Herzamyloidose in vielen Fällen eine mehr oder weniger milde Neuropathie. Das Medikament ist ja eigentlich zuerst zur Behandlung der Polyneuropathie, also dieser erblichen Amyloidose-Polyneuropathie zugelassen worden. Das heißt, wenn es irgendwas macht, dann verbessert es, dann lindert es die Polyneuropathie. Also, dass dieses Medikament schuld ist, dass jetzt eine Polyneuropathie entsteht, das kann so gar nicht sein. Deswegen muss man bei Ihrem Freund noch einmal ganz genau nachschauen, ob da nicht irgendetwas anderes ist und was da ist, was diese Polyneuropathie, die ja offenbar ganz massiv ist mit Fußheberschwäche, was die verursacht. Also da würde ich wirklich die Diagnostik nochmal aufrollen. Und er sollte an ein Amyloidosezentrum gehen, wo man sich wirklich damit auskennt.
Ja, das macht er, ist bei Frau Professorin Hegenbart in Heidelberg auch schon vorstellig gewesen, geht auch in Hamburg, wo er lebt, also dort auch zum Onkologen und jetzt der Kardiologe, wir glauben es auch nicht, dass das mit diesem Medikament im Zusammenhängt, wir merken, dass es ihm kardiologisch besser geht. Diese Herzschwäche mit der Herzleistung von 35% ist verbessert worden und der Kardiologe hier in Osnabrück, der hat gesagt, bei Kongress wurde gesagt, dass zum Beispiel Karpaltunnelsyndrom, was ganz häufig bei älteren Leuten auftritt und bei Männern, manchmal so die ersten Symptome sind für diese Amyloidose. Man kommt immer mehr auf diese Erkrankung, die immer als selten dargestellt wird, aber häufig nicht erkannt wird. Und diese Verbindung zwischen neurologischen Erkrankungen, die werden schon gesehen. Also Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, möchten oder raten an, dass er in eine Spezialklinik geht und sich dort untersuchen lässt, auf andere Ursachen. die dann vielleicht Ursache sein könnten für diese verstärkten neurologischen. Wir hatten jetzt gedacht, dass durch die Spinalkanalstenose diese Fußhebeschwäche besser wird, aber im Verlauf dieser Sendung wurden wir da eines Besseren belehrt, nämlich dass das mit der Polyneuropathie im Zusammenhang steht. Mhm. Ne?
Naja, das kann ja beides sein. Es wäre noch mal wichtig, auch unter den nicht erblichen Amyloidosen gibt es ja unterschiedliche. Also das wäre noch mal wichtig, genau festzustellen, welche Art der Amyloidose das ist. Vielleicht klärt sich dann die Frage schon. Und wenn sie sich nicht klärt, dann wäre vom Amyloidosezentrum noch mal die Verbindung zu jemanden herzustellen, der sich mit Polyneuropathien allgemein sehr gut auskennt, um noch wirklich einmal zu schauen, dass nicht doch noch was anderes dahinter steckt.
Vielen Dank an Frau Große-Exter-Möhring für diesen Anruf. Weiterer Hörer aus Dresden ist in der Leitung. Guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie kommen mit meiner Erkältungsstimme zurecht.
Kein Problem. Sie sind sehr gut zu verstehen.
Gut. Ja, ich wollte eigentlich nur etwas aus meinem nächtlichen Alltag berichten. Ich weiß nicht so recht, ob das damit zwangsläufig in Verbindung zu bringen ist oder ob das was anderes ist. Mir schläft einfach auf der Seitenlage der Arm ein. Das ist nur rechts. Und lösen kann ich das, wenn ich mich dann auf den Rücken lege und quasi den Arm nach unten strecke und den Kopf nach links quasi die Schulter als Partie dehne, dann geht das weg noch ein paar Sekunden. Und wollte mal fragen, ist das dieses Krankheitssymptom oder kann das auch was anderes sein?
Vielen Dank für die Frage. Die Leitung war jetzt doch etwas gestört zum Schluss, aber die Frage ist angekommen. Geht sozusagen um kurz anhaltende Taubheitsgefühle in der Nacht, wenn man beispielsweise auf einem Arm gelegen hat. Frau Sommer, wie schätzen Sie den Fall ein? Beziehungsweise kann sowas auch eine Vorbote einer Polyneuropathie sein?
Ja, also zum einen, der Hörer hat es ja selbst schon angesprochen, dass ein Arm oder ein Bein einschläft, wenn man nachts drauf liegt. Das ist ja ganz normal, das kennt jeder. Unsere Nerven sind druckempfindlich und wenn man da nicht so massiv gepolstert ist, dann kann man den schon mal zum Einschlafen bringen und wenn man es löst, dann wacht er auf und dann kribbelt er unangenehm. Das kennt, glaube ich, jeder. Wenn es jetzt immer der rechte Arm ist und beim linken passiert es nie und wie der Hörer auch sagt, es ist durch ein bestimmtes Manöver mit Ziehen dann zu lösen, dann ist die Frage, ob da vielleicht ein Engpass-Syndrom zugrunde liegt. Also wie wir es schon hatten beim Karpaltunnelsyndrom, wo der Medianusnerv im Handgelenk eingeklemmt ist, so kann auch das Nervengeflecht, das aus der Halswirbelsäule in den Arm zieht, das ist ja so ein richtiges Nervengeflecht, ein Plexus, der muss auch durch einige Engstellen und wenn es da mal zu eng ist, dann könnten solche Symptome auftreten. Das kann man mit Röntgenaufnahmen, mit Kernspintomographie, mit Ultraschall, auch mit Gefäßultraschall kann man das heute sehr gut diagnostizieren. Also weniger Polyneuropathie, wenn es immer so den einen Arm betrifft, als so ein lokalisiertes Engpass-Syndrom könnte dahinter stecken.
Mhm. Vielen Dank nach Dresden an unseren Hörer. In mehreren Mails wird nach einem möglichen Zusammenhang zwischen einer Corona-Infektion und Polyneuropathie gefragt. Frau Sommer, wie ist da die Studienlage?
Ja, das ist natürlich ein ganz heißes Thema. Ich hatte vorhin diese akuten Neuropathien erwähnt und eine davon, die heißt Guillain-Barré-Syndrom, GBS, die tritt sehr akut auf. Also da kann es passieren, dass man aus völliger Gesundheit innerhalb von wenigen Tagen bis zur Bettlägerigkeit gelähmt ist und Schlimmeres. Und man weiß, dass diese Erkrankung durch das Immunsystem ausgelöst ist, aber der Trigger, der das Ganze anstößt, ist oft ein Virusinfekt. Und bei jedem neuen Virusinfekt schaut die ganze Welt, die ganze medizinische Welt, ob jetzt diese GBS-Fälle häufiger vorkommen.
Frau Sommer, lassen Sie uns an der Stelle gerade noch eine Anruferin, eine Hörerin aus Kassel mit dazu holen. Mhm. Bei der geht es genau auch um diesen Zusammenhang zum Guillain-Barré-Syndrom. Guten Morgen, Guten nach Morgen. Kassel. Ja, Sie haben wahrscheinlich gerade schon mitgehört. Wir haben das Thema schon angeschnitten. Vielleicht noch Ihr Erfahrungsbericht oder Ihre Frage dazu.
Ja, ich habe Ihre Einleitung dazu nicht gerade gehört. Aber ja, ich kann das gerne erzählen, weil das für mich auch eine sehr überraschende Sache war. Ich habe das im Frühjahr 2008 bekommen. Und zwar fing das an mit fürchterlichen Schmerzen in den Schultern und den Oberarmen. Und ich bin ins Krankenhaus gegangen und die haben das geröntgt und haben gesagt, das ist der Muskelkater. Und dann habe ich, also die Schmerzen wurden nicht besser. Und eines Morgens, als ich weggehen wollte, habe ich eine Tasche getragen und ich konnte die nicht tragen. Ich konnte einfach nicht festhalten. Und meine Schwester war gerade da und wir sind ins Krankenhaus gegangen, in das zentrale Krankenhaus. Mhm. Und da war das so, dass die Arme inzwischen dann schon gelähmt waren, besonders der linke. Und dass ich die gar nicht mehr gebrauchen konnte. Und die waren auch so gefühllos. Und dann hat der Oberarzt da noch so einen Test gemacht, indem er meine Hand so ein bisschen hochgehalten hat und plötzlich losgelassen hat. Und dann begann die Krankenhauszeit. Und es war ein umgekehrter Verlauf von sonst. Sonst fängt das anscheinend mit den Füßen an und geht nach oben.
Da wurde dann ein Guillain-Barré-Syndrom bei Ihnen diagnostiziert?
Ja, noch nicht sicher. Also die haben gesagt, ja, das könnte sein, aber waren sich nicht sicher. Und jedenfalls war ich an den Beinen noch nicht gelähmt und das ist dann plötzlich zwischendurch, auf einmal waren die Beine auch gelähmt.
Ja, und Sie haben dann aber irgendwann die Diagnose Guillain-Barré-Syndrom bekommen?
Nach 3 Wochen.
Ja, und dann stellt sich Ihnen jetzt die Frage, ob auch eine Polyneuropathie damit zusammenhängen könnte.
Ja.
Dann gebe ich die Frage, weil wir auch auf die Nachrichten zugehen, gerne weiter an Frau Sommer. Sie haben eben schon den Zusammenhang kurz angedeutet, auch im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Vielleicht können Sie da jetzt noch mal etwas ins Detail gehen.
Ja, also man hat dann bei Corona sehr genau aufgepasst, gibt es mehr Guillain-Barré-Fälle als sonst, und kurze Antwort, es ist immer noch nicht ganz klar. Die Italiener haben gesagt, ja, es treten jetzt mehr GBS-Fälle auf. Die Engländer haben gesagt, nein, es treten sogar weniger GBS-Fälle auf und haben das damit begründet, dass durch die Hygienemaßnahmen auch die anderen Viruserkrankungen nicht übertragen wurden und dadurch weniger Auslöser für GBS-Fälle da waren. Also es ist und bleibt schwierig, weil es ja im Prinzip eine seltene Erkrankung ist. Da ist es immer schwierig mit den Zahlen. Wir haben eben gehört, auch 2008 ist so eine Erkrankung aufgetreten. Mhm. Damals war es natürlich nicht Corona, da hatten wir das noch nicht. Es können eben viele Krankheitserreger, können das Immunsystem so anstoßen, dass ein GBS entsteht.
Und dieser Zusammenhang GBS, also Guillain-Barré-Syndrom und Polyneuropathie, wie gut ist der untersucht?
Das Guillain-Barré-Syndrom ist eine Sonderform der Polyneuropathie, also es ist einfach eine Form davon, genau wie diabetische Neuropathie und andere, ist eine Form der Polyneuropathie, eine akute Form, ja.
Wie oft tritt das auf, also wie oft begegnet Ihnen das im klinischen Alltag?
Hier in der Uniklinik sehen wir das natürlich, die Prävalenz ist, also es ist selten, es sind ein paar pro 100.000, ja, aber hier in der spezialisierten Uniklinik sehen wir natürlich alle 2-3 Monate einen Fall.
Mhm. Gäbe noch viel zu besprechen. Die Sendung neigt sich aber dem Ende zu. Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Polyneuropathien. Vielen Dank an Sie, Frau Sommer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier die Fragen zu beantworten. Sie sind leitende Oberärztin der Neurologie am Universitätsklinikum in Würzburg und waren von dort zugeschaltet. Mein Name ist Lennart Pyritz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.